Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Es gibt Schulen, die brauchen besondere Unterstützung, denn das Umfeld, aus dem ihre Schülerinnen und Schüler kommen, ist schwierig. Es gibt dort verschiedene soziale, finanzielle und andere Nöte, die die Kinder und Jugendlichen mit in die Schule bringen. Von Experten und Politikern werden sie folglich als Schulen in herausfordernden Lagen umschrieben. Das klingt weniger stigmatisierend oder dramatisch als der Begriff Brennpunktschule. Aber heißt das auch, dass sie nun endlich mehr Aufmerksamkeit und Unterstützung bekommen? Das hat sich die Ampelkoalition jedenfalls vor mehr als einem Jahr vorgenommen. Mit ihrem Startchancenprogramm sollen 4000 solcher Schulen gefördert werden. Doch wann geht es endlich los? Denn allein die Meldungen aus dieser Woche über Lehrkräftemangel und Lernlücken nach Corona zeigen, dass diese Schulen besonders betroffen sind und dass es neben Geld auch gute Konzepte braucht, damit Brennpunktschulen von einst zu echten Durchstarterschulen werden können. Welche Konzepte das sein könnten und welche Ansätze schon wirken, darüber reden wir gleich mit unseren Gästen aus Schule, Politik und aus der Bildungsforschung. Und gerne auch mit Ihnen. Rufen Sie uns an unter der 00800 4464 4464 oder schreiben Sie uns an campus@deutschlandfunk.de. Am Mikrofon freut sich Regina Brinkmann über Ihre Meinung und Ihre Ideen zum Thema. Eine Bildungsmilliarde pro Jahr will der Bund künftig ausgeben. Das war kürzlich von Bundesfinanzminister Lindner zu hören. Und diese Bildungsmilliarde soll, wenn es nach Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger geht, in das Startchancenprogramm fließen, also bislang benachteiligten Schulen zugutekommen. Doch wie soll es dort ankommen? Was genau soll diese Bildungsmilliarde bewirken, damit wir hier künftig nicht mehr über die viel zitierten Brennpunktschulen reden müssen, weil es sie idealerweise gar nicht mehr gibt? Darum geht es heute in unserer Runde mit Gästen aus Politik, Bildungsforschung und Schulpraxis. Und dazu begrüße ich Karin Prien, stellvertretende Präsidentin der Kultusministerkonferenz und Bildungsministerin in Schleswig-Holstein, die uns telefonisch zugeschaltet ist. Hallo.
Hallo, Frau Brink.
Hat es geklappt mit dem Telefon? Da freuen wir uns, hoffen, dass die Leitung stabil bleibt. Außerdem begrüße ich den Bildungsforscher Professor Stefan Gerhard Huber von der Pädagogischen Hochschule in Zug. Herzlich willkommen.
Ja, schönen guten Tag, Frau Brinkmann, Frau Prien. Ich freue mich auf das Gespräch, auch mit Ihnen, Frau Graf.
Beginnen, da haben Sie schon den Namen vorweggenommen, Herr Huber, beginnen möchte ich mit einem Blick ins Innenleben sogenannter Brennpunktschulen. Lisa Graf kennt den Schulalltag, hat nach ihrem Referendariat am Gymnasium 3 Jahre lang an einer Haupt- und Realschule gearbeitet und darüber ein Buch geschrieben. Hallo, Frau Graf.
Hallo, danke für die Einladung.
Abgehängt heißt der Kurztitel Ihres Buches. Lässt sich so die Situation ganz kurz und knapp in einer Brennpunktschule beschreiben?
Ja, ich denke schon, dass der Titel einiges ausdrückt, was gerade schief läuft im Bildungssystem generell und vor allem natürlich an den sogenannten Brennpunktschulen. Da werden immer mehr Kinder und Jugendliche aus sozioökonomisch schwachen Elternhäusern zurückgelassen und auch die Lehrkräfte fühlen sich alleingelassen und deswegen ist der Titel, glaube ich, relativ passend, ja.
Nehmen Sie uns doch mal mit in so einen Klassenraum einer sogenannten Brennpunktschule. Wie hat sich das für Sie im Alltag angefühlt? Wie haben Sie es erlebt?
Das ist natürlich ganz unterschiedlich. Also erstmal unterscheidet sich der Klassenraum ja gar nicht großartig von einem Gymnasium jetzt zum Beispiel. Und auch von Schule zu Schule variiert das natürlich nochmal ein bisschen, was die Ausstattung angeht und so. Aber man kann sich das eben so vorstellen, dass man als Lehrkraft alleine im Klassenzimmer vor 25 Kindern oder Jugendlichen steht und auf einer solchen Schule mit diesen Herausforderungen bedeutet das eben, dass die Kinder noch häusliche Probleme im Schulranzen haben, neben den ganzen Materialien, mit denen sie sich auseinandersetzen müssen. Und das erschwert oft einiges im Alltag.
Mhm. Mal ein Beispiel, also wenn Sie dann morgens mit Ihren Fächern vor der Klasse stehen, was liegt da so an?
Also man kann sich das so vorstellen, dass es einfach alles insgesamt länger dauert. Also wenn ich jetzt wirklich so mal von der Stoffvermittlung ausgehe, Kinder haben ihre Materialien nicht dabei, weil das einfach die Unterstützung der Eltern erfordert. Und Kinder sind auch nicht so sozial kompetent oft, denen fehlen die Vorbilder. Da gibt es viel Streit, viel Diskussion und manchmal auch körperliche Gewalt unter den Schülerinnen und Schülern. Und da muss man als Lehrkraft eben sehr, sehr vieles abfangen, was man aus meiner Erfahrung jetzt auf dem Gymnasium eben nicht abfangen muss. Und es wäre eigentlich natürlich total notwendig, dass da mehr als eine erwachsene Pädagogin oder ein Sozialarbeiter oder so noch in der Klasse ist.
Also das ist zum Beispiel personelle Ausstattung. Auch darüber reden wir bis 3 Uhr hier in Campus und Karriere. Wie nehmen sich denn die Schülerinnen und Schüler selbst wahr?
Ja, also die wissen natürlich auch, was für eine Art von Schule sie sind. Und die kriegen das auch mit, dass gerade an solchen Schulen natürlich extremer Lehrkräftemangel herrscht. Das ist ja generell ein Problem. Aber solche Schulen haben noch zusätzlich das Problem, dass die Lehrkräfte halt explizit nicht dahin wollen oder sich versetzen lassen möchten. Und ich habe das auch so in meinem Buch beschrieben eingangs, dass ich da mit den Worten begrüßt wurde von den Schülern, haben sie Scheiße gebaut, weil die wussten, dass ich vom Gymnasium gekommen bin. Und ich fand das total vielsagend, dass sie sich selbst so wahrnehmen, ja, dass sie irgendwie am Rand der Gesellschaft stehen und ich das jetzt als Strafe hätte empfinden müssen. Dabei war es ja für mich eine freiwillige Entscheidung, an diese Schule zu gehen.
Aber wie sind Sie denn zu dieser freiwilligen Entscheidung gekommen? Sie haben ja, wie die Schülerin sagte oder wie Sie es gerade so beschrieben haben, eben nicht Scheiße gebaut.
Nee, genau. Also ich war eben auf diesem Gymnasium und zu lehren, das hat mir total Spaß gemacht, aber ich habe mich einfach gefragt, wo die Kinder und Jugendlichen sind, die jetzt vielleicht nicht am Wochenende ins Museum gehen und wo schon bei den Eltern im Kopf das Abitur seit der ersten Klasse steht und die nicht Geige oder Klavier in ihrer Freizeit spielen. Ich wusste eben, es muss diese Kinder und Jugendlichen geben und das kann nicht der Standard sein, wie ich das da erlebt habe. Und deswegen habe ich mich explizit auf die Suche sozusagen gemacht und war neugierig auf andere Schulformen, um eben zu, um mir meinen Eindruck mehr oder weniger bestätigen zu lassen, dass wir eben nicht die Bildungsgerechtigkeit in Deutschland haben, die wir eigentlich haben sollten, finde ich, in einem reichen Land, wie wir es sind.
Es hat aber auch ein bisschen was mit Ihrer Vita zu tun, muss man sagen. Sie stammen ja aus einer Nicht-Akademiker-Familie. Durch den frühen Tod Ihres Vaters und auch andere familiäre Belastungen, die Sie in dem Buch beschreiben, sind Sie ja selbst auch in der Schule mit Ihren Leistungen abgerutscht. Wie hat diese eigene Erfahrung den Blick geschärft für die Probleme und Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen, denen Sie dann an der Haupt- und Realschule, an der Sie unterrichtet haben, begegnet sind?
Ja, ganz genau. Also das, was ich gerade so zu umschreiben versucht habe, vielleicht war einfach, dass ich mich selbst nicht, als wenn ich mich so an meinen Teenager-Ich erinnert habe, ich konnte mich einfach nicht so gut mit den Schülerinnen und Schülern auf dem Gymnasium identifizieren, weil ich gemerkt habe, ich habe früher meine Freizeit und so weiter ganz anders gestaltet und mein Leben ganz anders gelebt und mich auch selbst ganz anders wahrgenommen. Also jetzt auch so selbstbewusstseinstechnisch gibt es da deutliche Unterschiede zwischen den Schulformen bei den Schülerinnen und Schülern. Und entsprechend kann ich mich sehr gut mit Kindern und Jugendlichen auf benachteiligten Schulen oder in benachteiligten Wohnorten identifizieren, weil ich eben weiß, wie es sich anfühlt, wenn man nicht die familiäre Unterstützung erfahren kann aus irgendwelchen Umständen heraus. Und das kann ja auch jede Familie treffen.
Mhm. Wir wollen jetzt gar nicht den schwarzen Peter irgendwo in eine Richtung schieben, aber ist das vielleicht auch das, was Lehrkräften, die dann ganz schnell wieder so eine Schule verlassen möchten, weil sie damit nicht klarkommen, auch das Problem, dass sie vielleicht diesen Hintergrund nicht haben? Also wäre vielleicht so die Idee, gerade Schülerinnen und Schüler, die jetzt auch an diesen sogenannten Brennpunktschulen sind, eigentlich so stark zu machen, dass sie mit dieser Erfahrung vielleicht die künftigen Lehrkräfte werden und damit das System auch noch ein bisschen anders umkrempeln?
Also erstmal habe ich die Erfahrung gemacht, dass jetzt auf der Haupt- und Realschule zum Beispiel, wo ich unterrichtet habe, die Lehrkräfte dort sind total sensibilisiert für das Thema und die wissen über die Hintergründe der Kinder und Jugendlichen Bescheid. Das ist eher ein Problem auf dem Gymnasium, dass die Lehrkräfte das nicht genug auf dem Schirm haben, meiner Meinung nach. Und dann eben, wenn ein Kind aus einem anderen Milieu im Klassenzimmer sitzt, dass dem halt eben nicht gerecht, die können dem dann nicht gerecht werden und dann wird es halt schnell in Anführungsstrichen ausgesiebt und landet dann eben auf einer anderen Schule. Aber generell ist das natürlich eine Tatsache, dass man, um Lehrerin oder Lehrer zu sein, einen Uni-Abschluss braucht oder zumindest an der PH studiert haben muss. Und das ist natürlich so, dass dann die Lehrkräfte immer einen höheren Bildungsabschluss selbst haben als die Kinder und Jugendlichen, die sie am Ende unterrichten. Und entsprechend kann man sich natürlich schon fragen, ob die dann von ihrer eigenen Erfahrung her nah genug dran sind, beziehungsweise die Empathie überhaupt aufbringen können, zum Beispiel jetzt auf einer Hauptschule.
Mhm. können wir vielleicht später nochmal vertiefen, wenn es auch ein bisschen um die Qualifikation und Ausbildung von Lehrkräften geht. Da ist ja auch momentan sehr viel in der Diskussion. Ich möchte jetzt aber ganz gerne den Ball ins Feld von Frau Prien spielen, weil die ja unmittelbar auch an diesem Startchancenprogramm mitwirkt, beteiligt ist, zumindest in der Planung dieses Programms im Hintergrund. Frau Prien, verraten Sie uns doch mal, wo steht denn jetzt das Startchancenprogramm, das ja eigentlich die Situation an diesen zitierten Schulen besser machen soll?
Ja, ich will das gerne versuchen, obwohl ich natürlich als Landesministerin sozusagen für dieses Programm daran nur mitwirken kann, aber letztlich nicht die Verantwortung trage. Das ist ja ein Projekt der Ampelkoalition. Vorgenommen hat man sich, an 4000 Standorten in Deutschland, etwa für 10% der Schulen, kann man sagen, in Deutschland, zusätzliche Mittel zur Verfügung zu stellen in mehreren Bereichen, also in drei Bereichen. Das eine ist der Bereich Bauen, also die bauliche Ausstattung der Schulen soll verändert werden. Kann Frau Graf sicherlich auch etwas zu sagen, dass es natürlich für die Frage der empfundenen Wertschätzung sowohl für Schüler als auch für Lehrer eine Rolle spielt, wie eine Schule ausgestattet ist. Dann haben wir das Thema Schulsozialarbeit. Das ist die zweite Säule. Da sollen also Mittel für diese Schulen, für mehr Schulsozialarbeit zur Verfügung gestellt werden. Und die dritte Säule ist das sogenannte Chancenbudget. Da geht es eben darum, diesen Schulen jeweils Geld zur Verfügung, zusätzliches Geld zur Verfügung zu stellen, damit sie zum Beispiel zusätzliches Personal, seien es Lehrkräfte oder andere Professionen, eben zusätzlich engagieren können. Mhm. Darüber gibt es inzwischen auch Einigkeit. Also so vom Stand her muss man sich vorstellen, es hat jetzt drei Bund-Länder-Gespräche gegeben und zwei Workshops, auch unter Beteiligung von Wissenschaftlern. Es soll noch einen dritten Workshop geben. Der ist jetzt gerade verschoben worden, weil wir auch einen Wechsel im Bundesministerium für Bildung und Forschung auf Staatssekretärsebene jetzt harten. Das heißt, die bisher zuständige Kollegin, die ist ausgeschieden. Da kommt jetzt jemand Neues zum 1.2. Das ist nur ein bisschen schwierig, weil dadurch das Ganze sich natürlich nochmal wieder verzögert. Und die Planung des BMBF, des Bundes, soweit sie mir bekannt ist, geht eben dahin, dass dieses Programm zum Schuljahr 2024/25 starten soll. Es sind auch im Bundeshaushalt für 2023 bisher keine Mittel dafür vorgesehen. Und dann ist jetzt immer so die Rede von dieser Bildungsmilliarde, wobei
ja, da würde ich ganz gerne mal einhaken, ja? Weil Sie eben so das so ein bisschen so abgestellt haben, so nach dem Motto, das ist ja ein Programm des Bundes. Klar, die haben das jetzt so angeschoben, haben es in den Koalitionsvertrag als so ein Prestigeobjekt Programm vielmehr reingeschrieben. Frau Stark-Watzinger hat aber kürzlich verlauten lassen, dass der Bund da schon, wie Herr Lindner ja in Aussicht gestellt hat, da eine Bildungsmilliarde rausschicken will im Jahr und wünscht sich aber auch Beteiligung in ähnlicher Höhe von den Ländern. Und da sind Sie ja schon sehr gefragt. Also ziehen Sie da mit, um mal so ein bisschen. Ein bisschen in Skat-Manier oder so diese Frage zu stellen? Ja, oder gehen Sie mit?
Ich meine, die Wahrheit ist ja ein bisschen andersrum. Wir zum Beispiel als Land Schleswig-Holstein haben ja schon ein solches Programm und stellen dafür, haben jetzt in der Periode 19 bis 24 dafür schon 50 Millionen zur Verfügung gestellt. Und wenn das Programm gut ausgestaltet ist, dann werden wir natürlich gerne auch unser Programm damit intensivieren. Für uns kommt es natürlich auch sehr auf die Inhalte an. Aber ja, selbstverständlich. Wir sind froh, wenn der Bund sich, man muss ja sagen, endlich an dieser Stelle auch beteiligt.
Aber Sie wollen sich vielleicht auch nicht so Programmen von oben aus Berlin so überstülpen lassen.
Natürlich nicht.
Das ist doch meistens so.
Weil wir haben selber ein gutes Programm, haben daran jetzt viele Jahre gearbeitet, auch mit wissenschaftlicher Begleitung. Wir haben so eine Idee schon davon, was wirkt und was nicht wirkt. Denn nur Geld allein, mehr Geld alleine ist sicherlich nicht das Rezept. Und insofern ist das wichtig, dass die Elemente erfolgreicher Programme, ist übrigens nicht nur Schleswig-Holstein, das ist auch Hamburg hat ein erfolgreiches Programm. Es gibt Ansätze dazu in Berlin. Und das ist natürlich für die Bundesländer schon wichtig, dass da auch das, was wir für erfolgreich halten, dann auch damit weiter finanziert werden kann. Ansonsten ist es so, eigentlich hört man, waren mal 2 Milliarden jährlich vorgesehen für das Programm. Das heißt, mit der Bildungsmilliarde, naja, das ist schon deutlich weniger Geld als das, was wir uns erhofft hatten. Und dann ist auch noch nicht klar, ist das jetzt Geld nur für dieses Programm oder ist das auch die Milliarde, muss die auch für den Digitalpakt, der ja auch im Koalitionsvertrag vorgesehen ist, muss das dazu auch reichen. Da waren an sich nochmal 2 Milliarden zusätzlich, also insgesamt 4 Milliarden des Bundes vorgesehen. Das sind alles Fragen, die ungeklärt sind.
Also noch ganz schön viele Fragezeichen. Das heißt, wir müssen, höre ich jetzt schon so raus, gefühlt noch ein bisschen warten, bis wir da konkret in die Praxis damit einsteigen können, oder?
Ja, und das drängt eben. Ich meine, wir alle haben ja mitbekommen, dass mit dem IQB-Bildungstrend ja offenbar geworden ist, dass durch Corona, aber auch nicht nur durch Corona eben, wir gerade auch bei den Grundschulkindern erhebliche Defizite haben, weil sich die Schülerschaft eben auch so verändert hat und weil wir, das hat Frau Graf ja, finde ich, sehr überzeugend dargestellt, eben mit diesen unterschiedlichen Ausgangslagen, die Kinder eben in Deutschland haben, immer noch nicht gut genug umgehen können. Das drängt.
Ja.
Und 24, 25 ist halt noch eine ganz schöne Weile hin. Auf der anderen Seite braucht man die Zeit auch, um so ein Programm vorzubereiten und
vernünftig vielleicht auch auszugestalten. Ja. Was Sie sich da vielleicht oder was der Bund sich da vielleicht noch ins Programm mit reinschreiben kann, würden wir jetzt vielleicht so in der nächsten Zeit hier in dieser Sendung noch abarbeiten. Da kommen wir auf verschiedene Punkte sicherlich noch zu sprechen. Ich möchte jetzt aber noch mit in die Runde reinholen, auch schon anfangs begrüßt, Professor Stefan Gerhard Huber von der Pädagogischen Hochschule Zug. Der hat nämlich verschiedene dieser Programme, auch Ihres, Frau Prien, in Schleswig-Holstein, das nennt sich ja Perspektivschulenprogramm, begleitet, ist eins von 4 Länderprogrammen, ist Herr Huber wissenschaftlich und auch praktisch dabei. Herr Huber, vielleicht geben Sie uns mal einen Einblick. Was macht so ein gutes Programm aus?
Also wir arbeiten in dem Kontext seit circa 25 Jahren, ich mit meinem Team und das auch in verschiedenen Bundesländern, aber auch international. Und ich muss vorweg erst mal sagen, dass weil wir ja nicht nur Lernstandsdaten analysieren, schulstatistische Informationen oder Fragebögen, sondern auch in all diesen Schulen vor Ort sind, dass man eigentlich wirklich mal einen ganz großen Respekt dem Engagement aussprechen muss, was an den Schulen, was da geleistet wird, vor allem dann vor dem Hintergrund, was auch Frau Graf schon angedeutet hat, mit diesen vielfachen Anforderungen und Herausforderungen und das vor dem Hintergrund, dass wir ja Personalmangel haben. Also insofern ist das schon ein großer Respekt, den man hier formulieren muss. Und was man auch gleichzeitig sagen muss, Sie haben das vorhin so dargestellt, Brennpunktschulen sind eben nicht Brennpunktschulen. Also wir haben Schulen, die sind sozusagen mit einer Anforderungssituation charakterisierbar, dass sie einen hohen Anteil haben von Schülerinnen und Schülern aus sozioökonomisch benachteiligten Familiensituationen, also finanziell schlechter gestellt. Und das hat auch eine Menge Folgen. Aber die Schulen sind da ganz, ganz unterschiedlich unterwegs. Da gibt es Schulen, die arbeiten in ihren Fachschaften, in ihren Jahrgangsteams mit der Schulleitung, mit den Schulträgern, mit der Schulaufsicht. Die haben da auch eine gute Unterstützungsstruktur, auch was die Länder teilweise anbieten. Frau Blin hat das gerade formuliert. Es gibt ja Bundesländer, die haben es ja auch gerade genannt, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein, Berlin, die viel an Unterstützung anbieten, an Beratungsangeboten beispielsweise, um die Handlungskoordination da zu erzeugen. Wir sehen einfach, dass es Schulen gibt, die sind tatsächlich am Limit. Und ich glaube, so ein Programm, wenn man das sieht, Frau Blin hat gesagt, wir haben einen Digitalpakt, wir haben Stadtchancen mit den Säulen Schulbau, Sozialarbeit und Chancenbudget. Die Schulen, die am Limit sind, die brauchen das natürlich besonders. Da, Frau Blin hat es genau richtig bezeichnet oder haben Sie das formuliert, da ist mit der finanziellen Zusatzfinanzierung, die ist total wichtig an den Schulen. Ich bin davon überzeugt aufgrund dieser Erfahrungen, dass wir da gut beraten sind in der Ressourcierung, nicht mit einer Gießkanne paritätisch zu arbeiten, sondern da, wo der Bedarf, nicht das Bedürfnis, der Bedarf am höchsten ist, dass man da intensiv unterstützt. Manchmal ist da auch das Bedürfnis am höchsten. Und da braucht es eben auch Systemantworten, weil solche Schulen, die am Limit sind, mit dem Geld allein nicht unbedingt arbeiten können. Manchmal sind ja solche Standorte auch so benachteiligt, dass, Frau Graf hat es auch angedeutet, dass da nicht unbedingt jede Lehrerin, jeder Lehrer arbeiten will oder dass die da große Bewerbungszahlen haben. Sie brauchen Erzieher, sie brauchen Schulsozialarbeit, Schulpsychologen. Und da ist das System, da ist die Schulaufsicht gefragt und beim Schulbau eben auch der Schulträger. Und deswegen würde ich fast argumentieren, sehr bedarfsorientiert und dann mit so einer konzertierten Aktion, wo wirklich diese Akteure zusammenarbeiten, um das Engagement in der Qualität zu unterstützen, nämlich zum Wohl von den Kindern und Jugendlichen, die da sind. Die brauchen wir vielfältig. Einmal für die Kinder selbst, da geht es um Lebensperspektiven von jedem einzelnen Kind. Das brauchen wir aber auch als Gesellschaft. Wir haben in vielen Branchen Lücken im Arbeitsmarkt und wir brauchen genau diese Schülerinnen und Schüler in ihrem Engagement, in ihrem Selbstwirksamkeitserleben in unserer Gesellschaft.
Sie unterstützen ja auch wissenschaftlich und auch praktisch Programme, ja, wo eben Schulleitungen durch Beratung gestärkt werden. Können Sie uns vielleicht mal so ein Beispiel nennen, wo so eine Beratung zu einem echten Aha-Erlebnis führt und die Schule dann auch damit weiterbringt?
Ja, also wir haben das gerade in der Akademie der Wissenschaften Berlin-Brandenburgs vorgestellt. Ein Programm, wo wir im Längsschnitt mit Kontrollgruppendesign Interventionen erforscht haben im Land Nordrhein-Westfalen, unterstützt durch die Wippenstiftung. Und da sehen wir, dass so eine Kombination von einerseits Professionalisierung, also dass die zusätzlich Fortbildungen bekommen, dass man da sozusagen im Know-how gestärkt wird, wie man strategisch arbeitet, wie man anders unterrichten kann, wie man Differenzierung erreicht, wie man...
Vielleicht mal ein Beispiel.
Die Fortbildungsangebote, die man da sieht, die hilfreich sind, die stützen erstmal die Lehrperson in ihrer Haltung, in ihrer Perspektive, in ihrer Kompetenz im Unterricht, also in Mathe und so weiter, so zu unterrichten, dass wir differenziert die Schülerinnen und Schüler erreichen. Und neben dieser kognitiven Aktivierung, die man da braucht, und auch die Lernförderung braucht es eben in den Schulen. Frau Graf hat das vorhin auch schon so angedeutet, dass die Schüler überhaupt pünktlich kommen, dass die da irgendwie Spaß an der Schule erleben, dass sie, wir nennen das Selbstregulationskompetenzen erwerben. Und da müssen Lehrkräfte auch gestärkt werden, wie man das entwickeln kann. Und auch eine Schulgemeinschaft, wie sie im Ganztag beispielsweise Angebote macht, kulturelle Angebote, sportliche, dass man eben nicht nur kognitive, sondern auch sozial, emotional, motivationale Aspekte anspricht.
Also nicht so wie jetzt manchmal die Forderung zu hören ist, weil es ja eben auch so große Lernlücken gibt, auch gerade speziell in diesem schwierigen Schulmilieu, sage ich jetzt mal, wurde zumindest in dieser Woche mit dem Schulbarometer nochmal eruiert. Da jetzt nicht einfach nur zu sagen, wir müssen jetzt mal Mathe, Deutsch, Rechnen, Schreiben, das muss jetzt erstmal sitzen und alles andere fällt hinten rüber, sondern halt auch an der ganzen Schulumgebung, am Schulklima arbeiten. Fasse ich jetzt mal zusammen, weil ich einen ersten Hörer die Gelegenheit geben möchte, hier vielleicht schon anzusetzen. Herr Wendt, Sie haben uns zugehört, haben bestimmt auch Ideen, Meinungen zum Thema. Wir sind neugierig.
Ja, ich hatte Ihnen jetzt schon was aufs Band gesprochen. Also ich arbeite als Kinderarzt in einem Versorgungszentrum, was sich eben in einem Brennpunktviertel ist diese Praxis gesettelt. Und ich erlebe natürlich auch die Bildungswirklichkeit der Kinder dort. Und ich kann nur sagen, wir leben in einem Land, in dem eine hohe Bildungsungerechtigkeit herrscht. Und das seit vielen Jahren. Lassen Sie mich das mal an den Grundschulen zeigen. Der sozialen und hohen Segregation folgt dann die Bildungssegregation auf dem Fuße. Und in dem Viertel, wo ich arbeite, haben wir dann Schulen, Grundschulen. Bei uns gilt in der Stadt die Devise kurze Beine, kurze Wege. Das heißt also, die Schulen akquirieren natürlich ihre Schüler aus dem Umfeld. Und wir haben dann zum Beispiel Schulen, wo wir einfach mal 60, 70, 80% Migration in der Klasse haben. Und der Rest der Kinder, die keinen Migrationshintergrund haben, kommen eben aus diesem bekannten sozioökonomischen oder auch durchaus hin und wieder eben bildungsfernen Milieu. Und das ist für diese Lehrer eine enorme Herausforderung, den Kindern Lesen, Rechnen und Schreiben beizubringen. Im Grunde ist diesen Kindern schon der Startblock für den 100-Meter-Lauf kurz mal 10 Meter nach hinten geschoben worden. Und das wissen wir eigentlich schon seit vielen Jahren und man tut nichts. Mhm. Ich habe da besonders Frau Prien auf dem Kieker.
Oh, Frau Prien, da müssen Sie gleich reagieren.
Weil die CDU seit Jahren so eine, ich bin in keiner Partei, ich will es nur sagen, die CDU vorneweg ist, eine Bildungssegregation mit voranzutreiben. Aber zurück, wir wollen ja nicht fechten, wir wollen ja gute Sachen finden, wie man es besser machen kann. Wir brauchen viel mehr Schulsozialarbeiter an solchen Schulen. Wir bräuchten im Grunde pro Klasse einen Schulsozialarbeiter. Schulsozialarbeiter sollen von den Kommunen finanziert werden, das ist in meinem Bundesland, in Sachsen-Anhalt. Wir bräuchten im Grunde Schulsozialarbeiter, die wie Lehrer existieren, also für Schulsozialarbeiter müssen sie ja Förderanträge stellen, dann ist er 3 Jahre da, dann müssen sie das wieder machen. Und das ist sehr schwierig. Also die müssen fix an den Schulen sein, das ist sehr wichtig. Wie Frau Graf das schon gesagt hat, auch ein Schulpsychologe. Und ich bin der Ansicht, dass wir das entmischen müssen, weil die Bildungselite, aus der wir alle, die wir uns hier unterhalten, nun kenne ich ihren Weg nicht, aber letztendlich kommen wir alle, Frau Graf vielleicht ein klein bisschen weniger, ich habe Ihren schönen Artikel in der Süddeutschen gelesen, kann ich nur allen empfehlen, wir wir kommen ja aus Bereichen, wir sind von unseren Eltern gut instruiert, wir haben die Sekundärtune mitbekommen, wir sind pünktlich zum Unterricht erschienen, wenn wir unsere Hausaufgaben nicht gemacht haben, hat einer zu Hause nachgeguckt, dass wir die machen. Das heißt, wir stehen oft bildungsmäßig auf den Schultern unserer Vorfahren und haben einen Bildungsweg durchlaufen. Und dieses Bildungsbürgertum verzieht sich in seinen Schulen und Klassen und bekommt gar nicht mit, was woanders abgeht. Und das ist eine unglaublich starke Bildungsungerechtigkeit, die wir haben. Und die ist eigentlich schon seit vielen Jahren so. Und es ist toll, wenn der Bund da ganz viel Geld in die Hand nimmt. Und was machen wir? Aber im Grunde brauchen wir eine strukturelle Änderung, wie wir die Schüler auf den Schulen verteilen, wie wir Bildung anbieten, dass wir Bildungsgerechtigkeit schaffen. Entschuldigung, ich könnte Sie 2 Stunden zu...
Ja, ich merke das schon, Herr Wendt. Aber es sind ja interessante Punkte, die Sie reinbringen. Jetzt haben Sie aber auch schon eben gesagt, dass Sie da Frau Prien ein bisschen auf dem Kieker haben. Ich habe es jetzt nicht so drastisch verstanden. Oder so haben Sie es wahrscheinlich gar nicht gemeint. Aber trotzdem sollten wir Frau Prien mal die Gelegenheit mal geben,
wenn ich noch was antworten darf, gerne.
Darauf zu reagieren, Frau Prien.
Ich stimme Herrn Wendt jedenfalls in einem Teil seiner Analyse durchaus zu. Und ich hatte aber ja auch schon deutlich gemacht, dass wir, die CDU-geführte Landesregierung in Schleswig-Holstein, jedenfalls die erste Landesregierung ist, in einem Flächenland, die landesweit zusätzliche Mittel im Rahmen eines solchen Programms zur Verfügung stellt. Also insofern mag das Ihr Eindruck sein, aber ich kann jedenfalls für die CDU in Schleswig-Holstein sagen, dass das nicht unser Ansatz ist. Und auch wir stellen auch als Land Mittel für die Schulsozialarbeit zur Verfügung, jetzt gerade wieder nochmal im Kontext Corona nochmal weitere 10 Millionen. Also insofern.
Aber so dauerhaft.
Kann er mich damit ja nicht meinen. Insofern,
aber dauerhaften Sozialarbeiter an einer Schule, dass das immer wechselt, dass da Verträge auslaufen und diese Dinge. Haben Sie das da in Schleswig-Holstein, Entschuldigung, besser im Griff? Haben Sie das auf dem Zettel?
Also wir haben grundsätzlich Schulsozialarbeiter, auch die wir als vom Land, das Land die Mittel zur Verfügung stellt. Wir sind tatsächlich der Auffassung, dass wir da eine gemeinsame Aufgabe haben, Kreise, Schulträger, also Kommunen und das Land. Und das tun wir seit vielen Jahren. Der Bund hatte ja ursprünglich mal ein Programm, in dem er Schulsozialarbeit finanziert hat, hat sich dann da wieder rausgezogen.
Bildungspaket, ne?
Genau, und seitdem finanzieren wir das auch dauerhaft. Das heißt nicht, dass wir nicht auch dort mit Fluktuationen zu tun haben. Das ist aber insgesamt im Bereich der Erziehungs- und Sozialberufe im Augenblick ja ein Riesenproblem. Aber wir haben an nahezu jeder Schule auch Anteile von Schulsozialarbeit und an den Schulen, in denen es besonders erforderlich ist, auch mehr. Insofern muss man vielleicht, das ist ja immer das Problem, wenn man über Bildungspolitik in Deutschland redet, dass die Verhältnisse in den Bundesländern da durchaus unterschiedlich sind. Ich habe ein bisschen Probleme mit den Konsequenzen, die jetzt Herr Wendt gezogen hat. Man hat das ja in Amerika schon mal versucht, diese Busing-Geschichten zu machen, dass man eben, davon ist man allerdings auch wieder abgekommen und es ist auch nicht.
Sagen Sie nochmal genau, was man in Amerika versucht.
Ich sozusagen schon mit kleinen Kindern dann in andere Stadtteile, um eine bessere Durchmischung hinzubekommen.
Das Busing ist ja auch so ein Vorschlag. Also mit dem Bus hintransportieren, deswegen. Ich muss mir das Wort jetzt gerade mal auf der Zunge zergehen lassen.
Eine andere Verteilung zu erreichen.
Ja. Herr Huber, lassen Sie Frau Prien gerade ausführen und dann können Sie vielleicht nochmal einordnen, wie das so dasteht,
Mein Ansatz, unser Ansatz ist eher zu sagen, wir müssen weg von dieser Defizitorientierung. Wir müssen die Schulen so aufstatten, dass sie ihrem Auftrag in der jeweiligen Lage auch gerecht werden können. Und wir müssen diese Schulen attraktiv machen. Das ist ja möglich. Also ich weiß, Sie kennen viele kennen das Beispiel von der Rütli-Schule, die inzwischen so eine gute Schule ist, dass sich die soziale Zusammensetzung eben auch verändert. Wenn die Eltern erstmal mitbekommen, dass eine Schule gut funktioniert, ein tolles Angebot hat.
Aber Rütli hat doch zu wenig Schule gemacht, um es jetzt vielleicht mal mit diesem Begriff weiterzuführen, sonst würden wir heute ja nicht über die Notwendigkeit eines Startchancenprogramms reden. Was hat denn da die Bildungspolitik verschlafen? Also das wird ja immer gerne so gefragt, so nach dem Motto, wo ist die Bildungspolitik schuld oder so? Haben die das zu wenig zur Kenntnis genommen?
Ja, ich glaube, das kann man sagen. Es gibt verschiedene Dinge, die wir in Deutschland in der Sozial- und Bildungspolitik verschlafen haben. Ja, würde ich so unterschreiben.
So, jetzt Herr Huber, der möchte, glaube ich, jetzt noch mal ein bisschen aus der Bildungsforschungsperspektive einordnen. Kurz, Herr Huber, dann gleich noch mal Herr Wendt und dann machen wir vielleicht mal eine kleine Musikpause, um es mal ein bisschen sacken zu lassen.
Ja, ja. Nein, also was Frau Prien gerade beschreibt, auch für Schleswig-Holstein, was wir begleiten, hier ist ja ein Bundesland unterwegs, was deutlich die einzelnen Schulen, die in dem Programm sind, finanziell unterstützt. Berlin ist zum Beispiel ein anderes Beispiel, wo eine ordentliche Finanzierung an den Schulen ist. Das sieht man ja nicht flächendeckend. Aber was ich nochmal betonen will, was vorhin auch deutlich war, wir haben Schülerinnen und Schüler, die können an der Gesellschaft später nicht so partizipieren, weil sie nicht diese kompensatorische Leistung durch ein staatlich verantwortetes Schulsystem haben. Und da brauchen wir eben beides. Einmal die kognitive Förderung in den Kernfächern, das ist, glaube ich, unumstritten, aber eben nicht auf Kosten von kulturellen Aspekten, motivationalen, emotionalen. Die braucht es nämlich fast wie eine Voraussetzung für die kognitiven. Ich habe das auch in der OECD-Studie mit erforscht, 2006. Also wir brauchen beides. Mhm. Und deswegen brauchen diese Schulen, über die wir gerade sprechen, einfach eben diese besondere Unterstützung, wie das Frau Prien eigentlich auch formuliert hat. Landesinstitute, Unterstützungssysteme machen Angebote. Und ich würde dazu mahnen, aufgrund unserer Erfahrungen, für diese Schulen, die am Limit sind, die brauchen eine Unterstützung, und das ist eben dann auch durch Beratungsangebote, Coaching von Schulleitung, Schulentwicklungsbegleitung, wie man das beispielsweise auch in Schleswig-Holstein hat oder in NRW oder Prozessbegleitung in Berlin, damit sie sozusagen in ihrer Strategie gestärkt werden, schulspezifisch auch die vorhandenen Ressourcen optimal zu nutzen. Und da braucht es den Schulaufsicht, die Schulträger, also eine konzertierte Aktion von allen zusammen.
Okay, also nicht nur so eine Maßnahme höre ich daraus.
Genau.
Ich möchte aber noch auf einen Punkt von Herrn Wendt eingehen. Den hatte Frau Prien jetzt eben auch schon erwähnt. Dieses sogenannte Busing, also so Schüler in andere Stadtteile bringen. Wirksam oder nicht wirksam?
Aus wissenschaftlicher Sicht?
Ja.
Ja, also die Idee ist absolut richtig. Also dass man versucht, eine andere Art von Verteilung zu bekommen. Die Frage ist, mit welchen Maßnahmen, und die Maßnahmen funktionieren in der Realität, in der Praxis ganz, ganz schwierig. Also insofern ist das ein ganz schwieriges Thema. Ich glaube, Frau Prien hat da
Ja. Nee, ja, also, Herr Wendt wollte, glaube ich, sich nochmal zu Wort stellen. Genau,
ja, genau. Also Folgendes. Ich meine mit Entmission jetzt nicht primär, dass wir das mit diesen Busfahrten machen. Diese Probleme sind uns auch klar. Wir holen die Kinder aus ihrem soziologischen, also aus ihrem Umfeld raus. Die haben da ihre Freunde und so weiter. Das ist nicht in Ordnung. Natürlich ist der richtige Weg, wie Frau Prien sagte, um mich dort mit einer ansonsten auf Bildungssegregation schielenden CDU zu versöhnen, der richtige Weg, diese Schulen attraktiv zu machen. Aber das brauchen wir doch ewig für. Und wir haben die Kinder jetzt in diesen desolaten Bildungssituationen. Wir haben Kinder, lesen Sie mal den schönen Artikel von Frau Graf. Wir haben Leute, die gehen raus, auch bei mir im Wartezimmer, also im Sprechzimmer, ich erlebe das und man redet über dies und das, Bauchschmerzen, Kopfschmerzen.
Sie sind Kinderarzt, das sollten wir vielleicht nochmal einbringen,
Dann kommt dieses Schulproblem und dann schickt man die raus aus dem Zimmer und im Stillen denkt man sich, du hast keine Chance, aber nutze sie. Ja? Überlegen Sie sich mal, was bei Corona los war. Da gibt es Familien, die haben 4, 5 Kinder. Glauben Sie, dass die 5 digitale Endgeräte haben, um den Unterricht per Fernstudium zu machen? Das haben wir nicht.
Wir haben jetzt einhaken. Ja? Ich glaube, generell ist es total wichtig, näher dran zu sein. Also ich höre ja jetzt auch ganz oft dieses Mittel bereitstellen. Und in einer Schule, die schon am Limit läuft, da bringt es einfach nichts, Mittel bereitzustellen, weil es keine Leute gibt, die diese Mittel nutzen können, gut verteilen können, die Anträge stellen. Das ist ja auch das große Problem beim Digitalpakt gewesen. Und das wird immer das Problem sein, wenn wir Schulen und Schulleitungen, die eh schon am Limit sind, noch weiter überlasten mit komplizierten Anträgen, die sie stellen müssen, mit irgendwelchen Mitteln, die ihnen bereitgestellt werden, von denen sie dann wissen, okay, wir müssen die in irgendeiner Form sinnvoll einsetzen. Dafür braucht es an Schulen Steuergruppen, dafür braucht es Umfragen im Kollegium. Es gibt so viele Schulen, bei denen müssen Hauptfächer aus dem Stundenplan gestrichen werden, weil eben zu wenig Personal da ist. Wie sollen solche Schulen sich darum kümmern, die Mittel sinnvoll einzusetzen? Das geht einfach nicht. Das heißt, was so ein Programm definitiv leisten muss, ist weniger aus der Theorie zu kommen und alles zu durchdenken, wie können wir es sinnvoll machen, sondern einfach wirklich hingehen und gucken, okay, wo sind denn tatsächlich die Baustellen, die jetzt ganz akut gelöst werden müssen? Das heißt, die Menschen, die dann auch letztendlich darüber entscheiden, wie viel Mittel bereitgestellt werden und so weiter, die müssen halt auch vor Ort sein. Und da müssen Menschen vor Ort sein, die Schulleitung nicht durch Coaching und so, sondern aktiv dann einfach unterstützt und Aufgaben übernimmt, wie zum Beispiel Umfragen im Kollegium oder das Bilden von Steuergruppen und die ganze Kommunikation und so weiter, die dafür notwendig ist. Ich finde, das ist einfach der springende Punkt bei diesen ganzen Anträgen und so, dass die halt die Schulen häufig noch mehr überfordern.
Frau Graf, ich danke Ihnen erstmal für den Punkt. Wir machen jetzt, wie eben schon angekündigt, mal eine ganz kleine Musikpause, um mal ein bisschen was sacken zu lassen. Ich danke Herrn Wendt, der unsere Telefonnummer 00800-4464-4464 gewählt hat. Können Sie auch noch wählen, wenn Sie hier gleich nach der Musik mitdiskutieren wollen. Bildungsmilliarde für Brennpunktschulen. Was muss für mehr Bildungsgerechtigkeit getan werden? Unser Thema noch bis um 3 Uhr hier in Campus und Karriere. Eben haben wir darüber gesprochen, ja, was eigentlich die Lehrkräfte an sogenannten Brennpunktschulen brauchen, wie Programme dort ankommen, ansetzen sollen. Reden wir hier mal weiter in der Runde. Welche Anreize bräuchte es denn ja für Lehrkräfte, auch ja in diese Schulen hineinzugehen, Frau Prien? Welche könnten Sie ihnen geben?
Also zunächst mal ist das ja für eine Lehrkraft, die, die auch mit einer hohen Motivation im Regelfall startet, ist es wichtig, erstmal eine Ausbildung zu erhaben. Also das heißt, an der Hochschule und auch im Vorbereitungsdienst müssen Lehrkräfte auch darauf vorbereitet werden, mit dieser Heterogenität und mit diesen unterschiedlichen Ausgangslagen umzugehen. Ehrlich gesagt ist das ja eine hochbefriedigende Aufgabe, wenn die Schulen dann so ausgestattet sind, wie wir uns das gemeinsam wünschen. Und wir haben ja so ein paar Parameter eben schon entwickelt gemeinsam. Und wir stellen eben in Schleswig-Holstein fest, dass wenn Schulen so ausgestattet sind und wenn Perspektivschulen, so wie wir sie nennen, eben auch gut unterstützt werden, das ist, glaube ich, ja deutlich geworden, die Schulen brauchen, um diese Programme überhaupt umsetzen zu können, eine gute Schulentwicklungsberatung. Sie brauchen eine Schulaufsicht, die da sehr unterstützend und wertschätzend ist. Und sie brauchen auch das Gefühl, dass sie eben keine, Entschuldigung, Brennpunktschule, ich werde das jetzt noch nicht nochmal ein zweites Mal benutzen, das Wort, das ist nämlich falsch, sie so zu bezeichnen. Das trifft den Kern nicht und das stigmatisiert eben auch. Sondern es sind die Schulen, die es eben schaffen, Kindern, die schwere Startchancen haben, ihnen zu helfen, ihre Begabung zu entfalten. Das ist eine positive Herangehensweise. Und wenn wir reden über diese Schulen, dann gehen die Lehrkräfte da auch hin.
Ja, aber auf der einen Seite ist es vielleicht dann auch manchmal eher so einer kosmetischen Natur, wenn man das dann vielleicht sprachlich vielleicht nicht mehr abbildet. Aber das Problem ist ja nach wie vor da. Ich stimme Ihnen aber zu, dass dieser Begriff sehr stigmatisierend sein kann. Genau, an der Stelle ist aber vielleicht die Frage, viele, also was man kurzfristig eigentlich macht, ne? Also das sind alles so mittel- und langfristige Dinge. Natürlich, wenn eine Schule toll ist, wie die Rütli-Schule sich dann so entwickelt, dann wollen vielleicht auch irgendwann mal alle dahin. Aber bis es soweit ist, sind wir ja in so einem Zwischenstadium. Also das heißt, man empfindet das vielleicht noch als junge Lehrkraft als Sackgasse, wenn ich mich langfristig sozusagen verpflichte, an so einer Schule zu unterrichten. Und wie könnten Sie da vielleicht unterstützen? Vielleicht auch, dass man ja einen gewissen Prozentsatz an Lehrkräften eine Möglichkeit gibt, erstmal zu rotieren, dass dann vielleicht auch mal Gymnasiallehrkräfte an diese Schulen kommen, damit es vielleicht auch nochmal ein unterschiedliches Verständnis untereinander gibt. Was halten Sie vor dem Ansatz, Frau Prien?
Ja, absolut ein richtiger Ansatz. Wir brauchen sowieso wir haben ja keine Haupt- und Realschulen mehr. Es ist natürlich schon auch eine strukturelle Frage. Wir haben in Schleswig-Holstein keine Haupt- und Realschulen, sondern unsere Gemeinschaftsschulen führen ja auf jeden Fall alle zum ersten und mittleren Schulabschluss, das heißt also zum Hauptschulabschluss und zur mittleren Reife. Und ein Teil unserer Gemeinschaftsschulen führt auch zum Abitur. Und natürlich ist es richtig, dass Gymnasiallehrkräfte auch an diesen Schulen unterrichten. Es kommt auf einen guten Mix im Kollegium an. Und hier Anreize zum Wechsel zwischen den Schularten zu schaffen, ist durchaus ein sinnvoller Weg. Aber Sie sagen ja, was macht man denn kurzfristig? Na, kurzfristig ist es schon von Bedeutung, dass die Schulaufsichten gerade diesen Schulen besonders unter die Arme greife, besonders gute Beratungsangebote, Fortbildungsangebote, und zwar Fortbildungsangebote, die auch zugeschnitten sind auf die konkrete Schule. Das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt.
Darf ich ganz kurz unterbrechen? Entschuldigung, aber wegen Fortbildungsangeboten. Jetzt gerade, also das ist das, was ich erlebe, dass einfach Schulen sozusagen ausgebucht sind, was Fortbildungen betrifft, zum Thema Digitalisierung. Das heißt, wenn überhaupt Fortbildungen belegt werden können, wenn so viele Lehrkräfte da ist, dass sie auch Fortbildungen machen können, dann ist das sinnvollerweise und das ist ja auch gerechtfertigt. Aber jetzt gerade eher zum Thema Digitalisierung. Also ich glaube, dieses Fortbildungsangebot für Lehrkräfte, um mehr Chancengerechtigkeit zu erreichen, das ist auch ein Konzept, was aber in der Praxis dann überhaupt nicht greift, weil die Lehrkräfte, wie gesagt, die müssen jetzt erstmal gucken, wie bediene ich das Smartboard, wie bediene ich das Lehrer-iPad, was ich jetzt bekommen habe. Eigentlich gibt es überhaupt keinen Platz für diese Lehrkräfte, vor allem an solchen Schulen, für eben die notwendigen Fortbildungen, die Sie da ansprechen.
Sagen Sie denn vor, Frau Graf, was wünschen Sie sich denn an der Stelle?
Anstatt Fortbildungen, meinen Sie? Naja, generell wünsche ich mir, also um nochmal auf den Begriff der Brennpunktschule zurückzukommen, weil Sie ja jetzt auch gerade sagten, wenn man die Schulen so nennt, dann kommen die Lehrkräfte da nicht hin. Ich glaube ehrlich gesagt, der Begriff der Brennpunktschule, der ist auf jeden Fall problematisch, weil er stigmatisiert und auf der anderen Seite macht er aber auch deutlich, was passiert, nämlich dass es etwas ganz Akutes da gerade ist und dass wir da Lehrkräfte brauchen und entsprechend, wenn man das schon so dreht, dass es eine Chance für die SchülerInnen dort ist, ist es nämlich meiner Meinung nach absolut nicht. Es ist momentan, so wie es momentan an solchen Schulen läuft, keine Chance, nichts zum Positiven gewendet, wenn dort Kinder und Jugendliche hingehen. Und wenn überhaupt, kann man diese Schulen für Lehrkräfte attraktiv machen, dass die da alles geben. Und da bin ich der Meinung, dass man schon in der LehrerInnenausbildung ansetzen muss. Das heißt, man muss viel früher damit anfangen, Lehrkräfte oder dann halt eben noch Studierende tatsächlich an die Schulen zu bringen. Was dann wiederum auch bedeuten würde, dass Schulen mehr Personal hätten, weil einfach schon Studierende dort arbeiten könnten, ob sie jetzt als Assistentin oder Lehrkraft oder im weitesten Sinne Hausaufgabenhilfe und so weiter. Also gibt es ja vielfache Möglichkeiten.
Aber Entschuldigung, Frau Graf, ich weiß nicht, aber das ist doch genau das, was wir jetzt machen, gerade im Kontext Aufholprogramm nach Corona, dass wir, also wir haben in Schleswig-Holstein knapp 1000 Studierende, die im Augenblick an den Schulen unterwegs sind und genau das machen.
Mhm. Also ja gut, also es ist mit Sicherheit auch nochmal ein großes Problem natürlich, dass Schule Ländersache ist in dem Kontext jetzt, dass es in Schleswig-Holstein jetzt gerade gut läuft, das freut mich auch. Aber ich sehe das eben in anderen Bundesländern, dass das da ganz und gar nicht gang und gäbe ist. Und ich glaube, das ist total wichtig. Und vor allem ist es, glaube ich, wichtig, dass wir uns der Tatsache stellen, dass diese Schulen ganz akut belastet sind. Und dass vor allem das jetzt auch gerade, deswegen greife ich das jetzt auch nochmal auf, weil ich finde, das müssen wir uns alle vor Augen führen. Da können wir die Schulen nennen, wie wir wollen. Kinder, die auf einen Hauptschulabschluss zulaufen, die sind gerade eben die Abgehängten und das ist einfach so. Das braucht man nicht schönreden, indem man die Schulform anders nennt oder so. Das haben viele Bundesländer versucht. Ich glaube, wir müssen da auch ein bisschen mehr der Realität ins Auge sehen.
Ja, das lassen wir jetzt mal so stehen. Wir haben eine weitere Hörerin, Frau Jemers, darf ich begrüßen. Frau Jemers, Ihre Meinung zum Thema, wollen Sie sich Frau Graf anschließen oder haben Sie einen eigenen Punkt, den Sie frisch mit reinbringen wollen? Legen Sie los.
Ich glaube, es ist ziemlich frisch. Ich führe ein Nachhilfeinstitut in Frankfurt am Main. Wir haben das Problem, dass wir immer wieder in den Zeitungen lesen, es bestünde kein ausreichendes Interesse der Familien am Bildungspaket Bildung und Teilhabe, was einfach mitnichten der Fall ist. Also 90% der potenziellen KundInnen, die hier anrufen, haben noch nie etwas davon gehört, dass sie diese Möglichkeit haben. Wenn wir die Schulen anrufen und immer wieder daran erinnern, dass sie doch bitte, wenn Lehrkräfte sagen, das Kind braucht Nachhilfeunterricht, dann eben auch über diese Möglichkeiten, die Information weiterzugeben, dann bekommen wir am Telefon immer gesagt, natürlich weiß unser Kollegium da Bescheid und das machen die auch. Was aber anscheinend, also irgendwo hängt es dann, irgendwo ist ein Knoten. Mhm. Das ist ein sehr, sehr großes Problem, weil das eben genau das Klientel in Anführungsstrichen ist, was erreicht werden muss.
Sie meinen aber jetzt zum Beispiel diese Hilfen, die Schülerinnen und Schülern aus diesem Corona-Fonds zur Verfügung stehen, mit denen Lücken schließen können. Meinen Sie das Programm jetzt konkret, was nicht ankommt? Oder was meinen Sie generell, dass es Angebote gibt.
Entschuldigung.
Ja, nee, kein Problem.
Das ist das Löwenstark-Programm, was Sie jetzt, glaube ich, ansprechen. Da haben wir auch ein Problem. Und zwar, also Sie müssen sich vorstellen, es ist ja hier trotzdem ein wirtschaftlich arbeitendes Unternehmen. Wir versuchen, die Lehrkräfte halt immer zügig einzusetzen. Löwenstark birgt das Problem in sich, dass wenn wir mit einer Schule in Kontakt gehen, unser Angebot schreiben, das dann erstmal vom Kultusministerium abgesegnet werden muss.
Frau Jemers, das geht mir jetzt so ein bisschen zu sehr ins Detail. Vielleicht noch mal einen konkreten Vorschlag, was Sie sich so als Nachhilfeinstitut, die Sie ja viel mit Schülerinnen und Schülern zu tun haben, die eben diese Hilfe auch brauchen, was würden Sie sich wünschen, wie könnten die stärker gemacht werden, auch im Kontext ihres sozialen Umfelds, Ihrer Schule?
Wir sind abhängig davon, dass LehrerInnen in den Schulen den Kindern die Information geben oder auch den Eltern, dass die Möglichkeit besteht, Nachhilfeunterricht über die Bildung und Teilhabe, über das Bildungspaket finanzieren zu lassen.
Okay.
Unbedingt.
Nehmen wir jetzt mal als einen Appell mit, Frau Jemers. Ich danke Ihnen für diesen Punkt und möchte noch einen weiteren Hörer mit in die Runde nehmen, Herrn Piniella.
Vielen Dank.
Ja, guten Tag.
Ja.
Ich würde mich einfach gerne Frau Graf anschließen. Ich bin selber Lehrer, ich komme aus dem Ausland. Und im Ausland, glaube ich, mir, besonders in den globalen Süden, haben Schule mit sozialen Brennpunkten überall. Und ich denke, noch schlimmere Probleme, als wir in Deutschland sehen könnten. Und in meiner Ausbildung als Lehrer im Ausland wurde ich seit ersten Semester immer zu diesen Schülern gebracht und in Kontakt, manchmal in Begleitung der Polizei, weil war es so gefährlich, dass wir mussten unbedingt mit den Einsatzkräften zu diesen Schülern gehen.
Aus und welchem dann, Land kommen Sie, wenn ich mal fragen darf?
Weil Sie das ich komme aus Kolumbien.
Aus Kolumbien, okay.
Ja, viele wussten, dass in Kolumbien jahrelang eine zivil und soziale Unruhe waren bis 2016 ungefähr. Und natürlich waren so viele Bundesländer mit erheblichen Problemen mit Schulen in sozialen Brennpunkten. Und danach bin ich in Deutschland seit 4 Jahren schon und wollte auch meine Ausbildung als Lehrer so anerkennen lassen.
Aber einen Punkt würde mich noch mal interessieren, Herr Piniella. Sie sagten gerade, Sie sind schon in Ihrer Ausbildung sehr früh an diese Schulen gebracht worden, teilweise jetzt mit Polizeischutz. Ja. Ist das der Punkt, wo Sie sich da, Frau Graf, anschließen möchten, also früher einen Kontakt herzustellen?
Ja, natürlich, früher einen Kontakt herzustellen, dass die wirklich vorbereitet auf diese Realität, dass ist unbedingt, dass sie diese Vorbereitung haben. Mhm. Ansonsten, weil normalerweise bleiben wir in der Ausbildung ganz fern und wir leben nur von Vorstellungen. Und wenn wir nicht sehen, welche Bedürfnisse da herrschen, welche Konditionen, können wir nicht uns als Lehrer entscheiden, wollen wir das machen, können wir das machen oder wollen wir die Ausbildung anpassen und sagen, okay, brauchen wir vielleicht einen Punkt ersetzen und sagen, wir müssen mehr in dem Bereich arbeiten.
Herr Piniella, ich danke Ihnen für diesen Punkt. Möchte jetzt gerne in dieser Runde schon ein bisschen zum Fazit, zum Ausblick kommen. Wir haben noch so 4-5 Minuten. Herr Huber, wie haben Sie diese Vorschläge, die wir jetzt zuletzt diskutiert haben, erlebt? Möchten Sie vielleicht noch mal einen rausgreifen, wo Sie sagen, ja, das muss unbedingt geleistet werden, wenn ja dieses Startchancenprogramm Erfolg haben soll?
Also danke, Frau Brinkmann, für die Frage. Und ich mache das genau jetzt nicht, weil ich habe den Eindruck, auch in unserer Diskussion zeigt sich, setzen wir an der Ausbildung an, setzen wir an der Fortbildung an, an Personal oder Finanzen, an der Begleitung. Wir dürfen, glaube ich, hier nicht den Fehler machen, von vermeintlichen Widersprüchen auszugehen. Also das würde ich auch ergänzen zu Frau Graf und Frau Prien sagen. Also wenn ich von konzertierter Aktion spreche, dann heißt es, wir brauchen Schulaufsicht, Schulträger vor Ort, die Jahrgangsteams, die Fachschaften, die Bildungslandschaft. Wir brauchen aber auch diese verschiedenen Interventionen bis hin zu den Quick Fixes, die Sie vorhin angesprochen haben. In der einen Schule kann das bedeuten, Die Schule wäre total froh, wenn die Toiletten saniert wären.
Quick Fixes, also das heißt, dass schnell was repariert wird, ne?
Ja, so. Genau. Und das ist eben auch kein Widerspruch. Also Quick Fixes, einmal schnell eine Intervention mit wenig Kosten, eine hohe Wirkung, die auch so ein Kollegium zeigt, hier geht was, ist ja kein Widerspruch zu einer längerfristigen Qualitätsstrategie mit Professionalisierungsmaßnahmen. Also was wir nicht machen dürfen, das würde ich jetzt argumentieren vor dem Hintergrund der konkreten Schulerfahrungen von ein paar hundert Schulen, dass wir nur auf eine Maßnahme setzen, sondern die zusammenbringen, strategisch absichern, schulspezifisch verankern. Das heißt, wie Frau Graf gesagt hat, mit den Leuten vor Ort sprechen, personell unterstützen, sachlich unterstützen, Schulleitung unterstützen, aber auch ihnen die Möglichkeiten geben für diese zusätzlichen Ressourcen. Heißt eben, Finanzen hilft vielleicht nicht nur, aber Finanzen hilft auch. Also wir müssen mehr mit und denken als in oder. Das wäre mein Fazit hier vielleicht auch, Frau Brinkmann.
Da kommt gerade eine bestätigende Stimme. Ich glaube, das ist die von Frau Graf.
Ja, total. Also ich denke halt einfach, dass es wichtig ist, dass wir aktiv in die Schulen reingehen und da auch langfristig dann, also wir ja, also dass dieses Programm das vorsieht, dass es Leute entsendet, die dann auch langfristig diese Schulen begleiten und auch so ein bisschen als Vermittlerpersonen da stehen für eben einerseits diese Quickfixes, aber auch andererseits, um überhaupt den Geist so der Schule auch zu atmen und zu verstehen, okay, was braucht es hier tatsächlich? Weil das ist auch noch so ein Problem meiner Meinung nach, dass so eine kurze Abfrage ganz oft gar nicht zum Kern des Problems vordringt. Und ich glaube, es braucht, um authentisch Hilfe leisten zu können, wirklich jemanden, der dann auch die Schule über einen längeren Zeitraum begleitet.
Also so eine Art Schulpate, der sich verantwortlich, ja, genau, oder Ombudsmann, der sich so verantwortlich fühlt.
Ja, und der dann eben auch diese ganzen Zusatzbelastungen, die so ein Programm ja tatsächlich dann auch wiederum mit sich bringt, von der Schulleitung, also von den Schultern der Schulleitung nimmt und da halt einfach vermittelt und auch organisiert ganz einfach.
Weil Frau Graf, das sind Prozessbegleitungen, das sind Schulentwicklungsbegleitungen, von denen Sie sprechen, oder?
Ja, also ich bin jetzt gerade wirklich beim konkreten Start-Chancen-Programm, wenn man daran überlegt, was soll dieses Programm auf jeden Fall beinhalten. Und da bin ich ganz klar der Meinung, dass es das beinhalten muss.
So, und jetzt geben wir Frau Pried noch die Gelegenheit, vielleicht noch in einer halben Minute zu sagen, was sie sich wünscht oder was sie sich vielleicht auch wünscht von ihrem Programm der Perspektivschulen, das es ja schon in Schleswig-Holstein gibt, was da auf Bundesebene dann durchkommen soll.
Also insgesamt sehe ich sehr viel Übereinstimmung zwischen dem, was wir hier heute zusammengetragen haben. Es ist nicht die eine Maßnahme, die hilft, sondern es ist ein Paket von kurz-, mittel- und langfristigen Bestandteilen. Es geht um Geld, aber es geht eben auch vor allem um Schulentwicklungsberatung. Es geht um eine Begleitung der Schulleitungen, die den Prozess nämlich steuern müssen. Das A und O, das wissen wir auch aus der Forschung. Die Weiterbildung der Schulleitungen muss eine zentrale Rolle spielen. Und wir brauchen eine Flexibilität, die eben auf diese individuelle Situation der einzelnen Schule auch eingeht. Denn das, was für die eine Schule richtig ist, ist für die andere falsch. Und es muss eine Mischung zwischen Sachbudget und Personalbudget geben. Fortbildungsbudget gehört dazu. Und insofern kann man, glaube ich, aus den bestehenden Programmen eine ganze Menge lernen. Und ich bin viel hoffnungsvoller nach der Erfahrung der letzten 4 Jahre in Schleswig-Holstein, als das vielleicht manchmal heute zum Ausdruck gebracht werden konnte.
Ja, wir haben über Konzepte, Möglichkeiten gesprochen, wie wir Schulen in besonderen Lagen helfen können und was die Bundesregierung sich da vornehmen kann, habe ich drüber gesprochen. Zuletzt zu hören mit Karin Prieden, Vizepräsidentin der Kultusministerkonferenz und Bildungsministerin Schleswig-Holstein, Lisa Graf, Lehrerin und Buchautorin und Stefan Gerhard Huber, Bildungsforscher an der Pädagogischen Hochschule Zug. Vielen Dank Ihnen allen und ein schönes Wochenende wünscht Regina Rinkmann.